Wie finanzieren Sie Ihre Projekte?
Ich glaube, das haben wir nicht alle verstanden. Okay.
Wie finanzieren wir das?
Genau.
Wo kommt das Geld her?
Ja, gut. Noch Fragen? Bitte schön.
Hallo, Dorothee Landgrebe von der Böll-Stiftung. Am Anfang war es, ich war irgendwie die Aussage, ich möchte keine Verbote haben. Und wenn man dann diese Beispiele hört, dann klingt das aber schon so, als ob es schon ganz klare Vorgaben gibt. Also was für einen regulativen Rahmen braucht man, damit diese Innovationen überhaupt stattfinden?
Noch eine dritte Frage. Bitte schön.
Ist Soichiro Honda mit dem Fahrzeugfabrikant irgendwie... ja.
Cool. So, das war die einfachste Frage. Ja. Herr Honda ist der Gründer von Honda. Und ich habe in den 80er Jahren das große Privileg gehabt, um 3 Monate in seinem Büro mitzuarbeiten. Und er hat wirklich ganz große Aussagen und großen Eindruck auf mich gemacht. Nicht nur hat er hat dieses mich angelernt, er hat mich auch angelernt, dass wir gar keine SWOT-Analysis machen sollten. Sie kennen diese SWOT-Analysis, Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats. Weil er sagt, wenn Sie eine neue Idee haben und Sie würden dann mal analysieren, was sind Ihre Schwächen, dann haben Sie so viele Schwächen, dass Sie ja gar keine Energie mehr haben, irgendwo noch als unternehmerische Entrepreneur dabei zu kommen. Und deswegen habe ich ihn gefragt, was tun Sie dann? Weil ich hatte ja gerade mein MBA aus INSEAD und für mich war die SWOT-Analysis ja wirklich das Einzige, das wir tun, um anzufangen. Und er hat gesagt, nein, ich habe ganz einfach eine Liste gemacht der Schwäche von meinen Wettbewerbern. Und die war so lange, noch viel länger als meine. Und deswegen habe ich die Energie gehabt, mich durchzusetzen. So, es ist Soichiro Honda. Wo kommt das Geld her? Jedes Projekt wird separat und individuell finanziert. Im Allgemeinen. Projekte werden projektmäßig finanziert. Das heißt, Eliero, Sie haben die Ziffern gesehen, Eliero insgesamt ist es 135 Millionen Euro. Hauptfinanzierung ist gekommen, eins von Endesa, spanische Energieunternehmen. Endesa hat 30% des Projektes unterschrieben. Zweitens, die Regierung hat mit investiert, aber vor allem die lokale Regierung. Das heißt, die lokale Regierung von Eliero. Wer hat das dann erlaubt zu finanzieren? La Caixa. Sie waren schon mal in Spanien und in Barcelona. La Caixa ist schon bekannt. Das heißt, es ist eine kommerzielle Finanzierung auf Basis von einer ganz traditionellen Discounted Cashflow Analysis. Warum? Weil wir haben zeigen können, dass es möglich ist, bessere Renditen zu bekommen mit diesem Projekt, dank einem Effekt, das die meisten Wirtschaftswissenschaftler ja lernen, das ist der Multiplier-Effekt. Multiplikationseffekt. Die 4 Millionen für Diesel und die 8 Millionen für Benzin, die fließen jetzt nicht mehr die Insel raus, die bleiben auf die Insel. Und das Geld finanziert. Und wir haben dann die mathematischen Modelle vorgelegt, die zeigen, wie viel mehr Geld dann auf dieser Insel zur Verfügung ist. Und was bedeutet als Mehrwert auf die Insel, wenn wir nur biologisch bauen, Landwirtschaft haben? Und das ist sehr wichtig. Heutzutage auf die Insel zahlt man schon 2 Euro pro Liter für Ziegenmilch. Na, bitte, 2 Euro pro Liter. Und diese Milch wird nicht verkauft als Milch. Die Milch wird verwendet, um Käse zu machen, um Joghurt zu machen, die selbstverständlich in Tenerife verkauft wird. An einen guten Preis, an den guten deutschen Touristen. Da wird ja Geld verdient, da wird Mehrwert geschöpft. So jedes Projekt kann ich mit ihm besprechen. Im Fall von Bhutan ist die Interesse so groß geworden, wenn wir angekündigt haben, dass es passieren wird, dass es ja Privatinvesteure aus der Welt sich gemeldet haben und gesagt haben, wir möchten mit investieren. Weil wer will nicht dabei sein, um das erste Land als Bioplastland zu haben? Das macht doch mal Spaß. Und weil es so viel Spaß macht, haben wir einen Happiness-Tax eingeführt. Die sind ja so happy zu investieren, dass die etwas mehr Zinsen zahlen sollen, um das machen zu dürfen. Nicht auf Investierungsbetrag, aber auf die Mehrwert, die geschöpft wird mit diesem Projekt. Und ich glaube, sehr wichtig, was mir anbelangt, meine Stiftung wird finanziert dank der Autorsrechte von Verkauf meiner Bücher. Ich bin unabhängig. Ich habe noch nie einen Vorschlag gemacht an eine Regierung oder ein Unternehmen. Man kann mich nicht zahlen. Ich bin unabhängig und dank meiner großen Unabhängigkeit, die ich so geschützt habe all diese Jahre, ist es mir möglich, ja, so arrogant zu sein.
Und die Frage der Regulation.
Und die Frage der Regulation.
Keine Verbote, aber Regulation.
Das heißt, das sind keine Gesetze, die die bhutanische Regierung vorgestellt hat. Das sind ja Policies. Wie nennt man das?
Politiken.
Das heißt, die haben gesagt, wir werden nur das tun. Früher hat Bhutan öfter gesagt, das dürfen sie nicht tun. Sie dürfen nicht rauchen in Bhutan. Sie dürfen keine Plasttüten haben. Früher war das, was man nicht tun darf tun. Jetzt ist es positiv formuliert. Wir werden uns fokussieren auf diese Plastprodukte, auf Basis, was wir haben. Und das heißt, es sagt nicht, sie dürfen nicht, aber die ganze Energie der Regierung, die Energie des Unternehmens, die Energie der Gesellschaft ist positiv orientiert worden, auf was wir können. Es gibt keine Einführverbote für Plastprodukte. Das gibt es nicht. Ja?
Gut.
Aber wir lernen noch, wie wir das genau machen müssen.
Da sind zwei Wortmeldungen und eine dritte dahinter. Bitte schön.
Können Sie etwas mehr zu dem Zentrum sagen, das Sie 2012 in Berlin aufmachen wollen?
Eine Frage? Ich. Oder wollen Sie es gleich sagen? Bitte.
Ja, das ist ja ganz spezifisch. Ich tue das nicht persönlich. Sie sollten nachher mit Herrn Markus Hastet reden. Und der sitzt hier auf der ersten Reihe. Reden Sie mit ihm, dann können Sie darüber sich einigen. Das ist eine Initiative von Markus und Zeri hier mit ein Ziel, zu versuchen, all diese Technik, die besteht, in ein Geschäftsmodell zusammenzubringen, in ein Gebäude, sodass wir nicht nur sagen können, das geht in Bhutan und das funktioniert auf einer Insel, sondern das funktioniert auch in Stadtmitte Berlin. Finanziell wettbewerbsfähig. Aber hier sitzt er.
Sie haben anfänglich erwähnt, dass wir ein Zeitproblem haben. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Haben Sie auch eine Konzeption, wie Sie den politischen Willen beeinflussen können? Ich meine, es hat ja Gründe, warum wir, obwohl das technologische Wissen ja schon seit Jahrhunderten vorhanden ist, auf dem Level sind, auf dem wir sind, weil es ganz klare ökonomische Gegeninteressen gibt.
Dahin. Dahin war eine Wortmeldung. Bitte, ja, Herr, der jetzt noch mal die Hand hebt da.
Herr Pauli, mein Name ist Mike Schrobsdorf. Ich bin bis jetzt begeistert. Nun ist es allerdings so, dass die Wirtschaft und Besitzstände in der Wirtschaft ja nicht ohne weiteres hergegeben werden. Auch die Erfindungen, die Sie ansprechen, die wirken so, als ob die schon immer irgendwo in einer Schublade liegen und nur darauf warten, aktiviert zu werden. Ist die Realität nicht doch eher so, dass die Großwirtschaft sich auch gegen diese Ideen wehren wird, weil Besitzstände eben verloren gehen? Und dass man es da ähnlich vielleicht wie in einer Ihrer Skizzen dort in der Tat David gegen Goliath im Augenblick ist und dass man, oder wie stellen Sie sich dann vor, dass da genügend Energie in diesen Prozess hineinkommt, dass man diese Widerstände auch begegnen kann?
Die Fragen gehören zusammen. Wie beeinflussen kann, lässt sich der politische Wille beeinflussen und wie kommt man an die große Wirtschaft heran? Bitte schön.
Ich habe in meinen Archiven mehr als 100 Bilder mit Staatspräsidenten und so weiter. Das Einzige, was ich mich erinnere, sind die Bilder. Weil sonst passiert nichts. Es tut mir leid. Ich glaube, wir erwarten viel zu viel von diesen Staatspräsidenten und Premierminister und so weiter. Und deswegen habe ich seit gewisser Zeit entschieden, wenn ich eingeladen bin, bin ich sehr gerne dabei und sehr froh, dabei zu sein, aber ich erwarte nichts mehr. Ich glaube, wir sollten nicht uns beschäftigen mit der Großpolitik, ich möchte mich beschäftigen mit der Lokalpolitik. Weil lokal bin ich der Meinung, dass wir sehr viel machen können. Lokal gibt es Politiker, die wirklich in Verbindung stehen mit der Gemeinschaft, der Gesellschaft, was lokal kann und möglich ist. Und ich bin der Meinung, dass ich deswegen auch sehr gerne mit Peripheriegebieten arbeite, wie Bhutan und El Hierro, weil in die Peripherie gibt es nicht diese Gegenstände. In die Peripherie gibt es nur die Möglichkeit zu tun. Und warum hat Eliero dieses Initiativ genommen? Weil die Kinder wollten ja nicht mehr in Eliero wohnen. Es war das Überleben der Insel, der in Gefahr stand. Und ich glaube, deswegen meine Energie geht ja mehr nach lokalen Politikern. Wenn ich in Brasilien bin, dann rede ich nicht mit Staatspräsidenten. Nein, das tue ich nicht. Ich werde ja, wenn möglich, nur mit den lokalen Politikern beschäftigen. Das ist eines. Zweitens, die Großunternehmen. Ich habe ja immer ein Gespräch geführt mit Großunternehmen. Ich bin ja auch in einem Monat mit 250 Großunternehmen zusammen in Amsterdam und ich bringe diese Berichte, ich bringe diese Technik und die sind ja auch oft das fasziniert von dieser Technik, aber die sitzen ja fest in ihrem Supply Chain Management. Es ist nicht, dass sie nicht willen, die können ja öfters auch gar nicht. Weil das Supply Chain Management und die Finanzsysteme mit Börsen und so weiter erlaubt ihnen auch keine Flexibilität. Und deswegen ist meine Energie, mein Interesse, meine Motivation geht um junge Unternehmen zu motivieren. Open Source, alles was wir wissen, frei zur Verfügung gestellt. Und wir hoffen, dass wir Hunderte, Tausende und eventuell Millionen Entrepreneure Unternehmen motivieren können, weil so kann die Wirtschaft endlich des Tages sich wirklich ändern. Und deswegen ist es so wichtig für mich, dass wir das Spiel David-Goliath sehen. Und ich weiß, dass zum Beispiel Sean Frain mit seinem Windband, der hat ja 3 Jahre versucht, in Amerika da durchzukommen. Und das war ja eine fantastische Technik. Und die Franzosen haben das auch probiert in Frankreich. Hat nicht geklappt. Aber dann sagen wir, gehen wir weiter. Gehen wir, wo der Widerstand nicht besteht. Fließen wir ja, wie Elektrizität am besten fließt, ohne Widerstand. Und deswegen gehen wir, wo kein Widerstand ist. Aber ich bin der Meinung, dass wir müssen in sicherem Sinne Geduld haben, in anderen Sinne müssen wir ungeduldig sein. Und die Energie, die ich jetzt spüre, wir haben in Asien, in Taiwan, gibt es das erste Fonds von 100 Millionen, um in diese Art von Projekten zu investieren, zusammen mit China, Shanghai. In Japan gibt es auch einen Fonds. Das bedeutet, da wird jetzt konkret investiert. Und die Leute investieren sich nicht so mal jedermann. 30 Millionen dieser Investitionen in Taiwan kommt von der Gründer von Acer. Acer Computer kennen Sie vielleicht. Der hat gesagt, darin wird jetzt Taiwan investieren. Taiwan wird investieren in eine Plattform für Mikroelektronik ohne Batterien. Und wir werden das Geld auf den Tisch legen, um dieses Wirklichkeit zu machen. Weil wir wissen, dass wenn Sie als Entrepreneur anfangen, das dauert Jahrzehnte. Wir sind da durchgegangen, wir wissen, wie es nicht gegangen ist und wie langsam es gegangen ist. Und deswegen machen wir mit. Und Delta-Unternehmen, das Unternehmen Delta, der größte AC-DC-Hersteller für Elektronikprodukte in der Welt, der hat gesagt, ich lebe heutzutage von diesen Inverters, ich lebe heutzutage von diesen Batterien, aber ich bin bereit mitzuwirken an eine Plattform, eine Technologieplattform, das Batterien eliminiert. Weil ich bin überzeugt, wir dürfen nicht weiter Bergbau machen, um mehr Eisen und mehr Lithium und mehr so und so aus unserer Erde zu holen, sodass wir diese Mobilelektronik haben und dann die Welt verschmutzen. Ich mache nicht mehr mit. Und ich glaube, das ist ja wichtig. Wir haben die führenden Großunternehmen Asiens schon etwas in Bewegung gebracht. Und die Chinesen haben direkt reagiert. Das heißt, China und Taiwan zusammen. Und das macht mir Spaß. Haben wir es gewonnen? Gar nicht. Ich bin gerade angefangen.
Einmal? Na, Sie waren schon dran. 2 und 3. Bitte.
Ja, Gunther, vielleicht sagst du den Anwesenden hier noch, wie man das Projekt unterstützen kann, wie man deine Arbeit unterstützen kann. Mein Name ist Fritz Lietsch, Forum Nachhaltig Wirtschaften und EcoWorld.
Gut, das können Sie auch gleich tun.
Ja. Nein, ich würde sagen, reden Sie mit Markus und Anne-Katharin, das ist das Wichtigste. Wir müssen die lokalen Leute unterstützen, dass die hier weiterkommen. Die haben einen riesen Aufwand und eine riesen Herausforderung und die machen weiter. Ich glaube aber, das Wichtigste, das wir gemeinsam tun können, ist mehr Leute ausbilden, um so zu denken. So. Das heißt, ein Master, ein MBA, das nenne ich nicht ein MBA, a Master of Business Administration, it's a Mastery of Brilliant Adaptation. Brillante Adaptionen machen wir an diese Geschäftsmodellen. Das sollten wir eigentlich. Und wir sind vor 3 Tagen angefangen mit die Humboldt-Veterina-Universität, um dort Leute auszubilden, die anfangen so zu denken und so ihr Leben auch so weiter zu entwickeln, um das alles so unternehmerisch und mit viel Spaß und Glück zu entwickeln. Danke.
Herr Pauli, Sie sagten eben, in Taiwan, Japan zum Beispiel, haben Sie Fonds, die in solche Projekte investieren. Mich würde interessieren, mit welchen Renditeerwartungen Sie zu tun haben. Denn für solche Projekte hat man in der Regel einerseits mit sehr langfristigen Returns im Grunde genommen zu tun. Erst nach mindestens 10, 15 oder 20 Jahren kommen da sozusagen die Returns of Investment im Starken zum Tragen. Gleichzeitig sind natürlich die Renditeerwartungen bei solchen Projekten andere, als die sozusagen im Moment an Finanzmärkten gehandelt werden. Und die dritte Frage, die ich dazu hätte, wäre die, welche Finanzinstrumente sehen Sie da? Denn die klassischen Venture-Capital-Strategien und Denken greifen da nicht. Da sind wahrscheinlich eher Absolute-Return-Ansätze zu sehen. Und in welchem Wechselspiel steht dort sozusagen Volkswirtschaft auf der einen Seite und die Vorstellung von Betriebswirtschaft? Denn viele der Projekte, die Sie beschrieben haben, machen makroökonomisch sehr viel Sinn, auch wenn sie auf lokaler Ebene umgesetzt werden. Aber im klassischen betriebswirtschaftlichen Denken werden die sozusagen ihren Widerhall nicht so sehr finden.
Hier war noch eine dritte Frage.
Ja. Heiner Benking, Council on Global Issues. Jetzt angesichts der Fragen nach Regeln und Rahmen, wie ist denn deine und die Einschätzung des Club of Rome zum Desertec-Projekt?
gut, fangen wir mal an mit diesen Fragen im Rahmen der Erwartung, die Erwartungen der Investoren in Japan und in Taiwan und in China. Ich habe ganz bewusst kein traditionelles Venture Fund versucht mit aufzubauen und zu unterstützen. Wir reden eigentlich am Ende des Tages mit Industriepartnern. Und Industriepartner, die in diesen riesigen Wettbewerbsdruck doch mal einsehen, dass was für ein neues Geschäft wir schöpfen, wenn wir in der Tat in der Lage sind, zum Beispiel die Batterien zu eliminieren. Stellen Sie sich mal vor, alle Elektronik, alles was DC ist heute, muss neu designt worden. Alles. Alles. Ihr iPad, iPhone, Gameboy, Xbox, alles muss neu designt werden, wenn die Batterien raus sind. Alles. Und das ist, wo wir dann viel Geld für mobilisieren können. Und Startfonds ist 30 Millionen. Ist ja schön. Können wir anfangen. Was sind die Interessen? Exklusivabkommen, dass wenn das klappt, dann können Sie das tun. Wer hat die Technik? Die Technik ist entwickelt worden von einem sehr, sehr, sehr großer Mann, Jorge Reynolds, der ist ein Kolumbianer, der hat ja in Oxford studiert und der war in 1953 einer der ersten Erfinder von den Herzschrittmacher. Ja, der ist nicht mehr so jung. Er lebt noch. Und war in Taiwan und in China vor 10 Tagen mit mir zusammen da. Und was wir versuchen, ist zu sorgen, dass man diese neuen Projekte wirklich als ein neues Technologieplattform ansieht. Das heißt, alle Techniken, die ich beschrieben habe in meinem Buch The Blue Economy, sind Plattformtechnik. Das heißt, die sind nicht nur wichtig für einen Sektor, die sind ja wichtig für verschiedene Industrien. Und dann kann man viel mehr Geld mobilisieren, um zu investieren. Weil wenn es nur ein Projekt wäre, um etwas anderes zu ersetzen, dann ist man ja 10-20% besser, muss man das beweisen und dann hat man diese Probleme, dass die Risiken viel zu hoch sind und dass die Renditen ja sehr groß werden, die man sucht. Wir werken mit Renditen, wo wir sagen, wie viel genügt ja? How much is enough? Und für ein Unternehmen aus Asien ist Marktanteil viel wichtiger kurzfristig als Renditen. Und deswegen macht es mir Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und deswegen habe ich ja auch eine andere Möglichkeit zu diskutieren. Aber naja, ich war ja auch Hersteller von Ecoware und ich habe ja auch diese Produkte gemacht. Und ich weiß am Ende des Tages, dass wir auch Renditen haben müssen. Aber ich versuche, nicht bestätigt, ich versuche, die davon zu überzeugen, dass die Möglichkeit, um Bergbau abzubauen, das ist die Chance für Taiwan und China. Wenn die daran mitarbeiten, dann werden sie in die Geschichte anerkannt werden als diejenigen, die endlich mal diesen Mist von Batterien aus die Welt geholfen haben. Und es wird ja sicher noch 25 Jahre dauern, bevor wir Resultate haben. Aber ich versuche, die zu motivieren mit mehr als nur die 5, 10, 15, 20, 25% Renditen, die man sich normalerweise sucht. Und das ist wirklich die Stärke, ein Systemdenken, dass wir als Menschen nicht nur Geld willen, wir wollen auch Gesundheit, wir wollen auch Kinder, die lernen, wir möchten ja auch gerne eine nachhaltige Gesellschaft haben, die uns mehr anbietet, dann Geld, Glück. Und deswegen auch unsere Arbeit in Bhutan. DesertTech, sehr großes Projekt, Riesenprojekt, Milliardeninvestitionen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich kann nicht den Namen der Club of Rome reden, weil Club of Rome hat keinen Antlitz. Das sind ja die Mitglieder, jeder Mitglied kann denken, was er will. Uwe Müller hat ja sehr viel Energie reingesteckt und andere Mitglieder der Club of Rome. Meiner Meinung nach ist es etwas zu zentralisiert. Aber bitte, ich hoffe, Sie haben Erfolg. Und wenn ich unterstützen kann, tue ich es auch. Weil es gibt nicht ein Modell, das alles decken kann. Wir brauchen ja verschiedene Modelle. Aber meiner Meinung nach, ich hätte es viel gerne mehr dezentralisiert gesehen.
So, drei kurze Fragen zum Schluss. Eins, sind keine drei, dann sind sie dran. Zwei, wo ist denn die dritte? Wo ist die dritte?
Ja. Estuardo Calderón, mein Name. Erstmal vielen Dank. Erstmal vielen Dank für diese hervorragenden Beispiele. Man glaubt wirklich, dass wir hier in diesem Raum eine bessere Welt haben können. Und meine Frage, die geht, wie implementiert man diese Ideen, diese Geschäftsmodelle, indem man auch die Communities engagiert, sodass lokale Entrepreneurs in Bhutan oder in Guatemala auch davon Profit haben können?
Ja. Danke. Was? Bitte.
Neue Ideen haben in der Wahrnehmung vieler Menschen ja auch eine Gefährlichkeitsdimension. Erstens natürlich sozusagen die Dimension von Bilderstürmerei. Zweitens Verlustängste, dass man womöglich Führungsansprüche, die man für sich deklariert, nicht mehr halten könnte. Und dann haben sie natürlich auch die Problematik, dass eine Kommunikationsumkehr womöglich stattfindet. Und dass das passiert, macht Arrivierten, Meinungsführern, auch gegebenenfalls Multifunktionären Angst. Wie kann man mit einer guten, überzeugenden Idee diesen Eindruck vermeiden und Glaubwürdigkeit gewinnen? Das ist die Kernaufgabe, die eigentlich vor jeder Neuerung steht. Und Ihre Wahrnehmung, dass dieses in der Peripherie leichter wäre als irgendwie in so einem Großstadtbereich wie Berlin, die ist genau aus diesen Aspekten heraus doppelt und dreifach schwer, weil man ist eigentlich in einer Gedankenzwickmühle. Erstens, man hält sich an die Meinungsführer, dann könnte man es sozusagen kungeln, aber da wird man wohl kaum eine Innovation hinkriegen, weil die haben keine Interessenlage in dieser Richtung. Man spricht die Bürgergesellschaft an, die aber quasi nicht existent ist.
Ihre Frage ist verstanden.
Albrecht von Südorf, Wendepunkt Zukunft. Was mich interessiert ist, Sie haben sehr beeindruckend dargestellt, wie sich Projekte auf lokaler Ebene mit internationalem Anschub, Anschiebekraft durch Organisationen wie die Ihre realisieren lassen. Wie arbeiten Sie daran, lokale Gemeinden und lokale Gesellschaften zu ermächtigen, das ohne solche Anschubshilfe selbst hinkriegen zu können. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir ja wissen, dass lokale Probleme lokale Lösungen brauchen und es nicht die One-Size-Fits-All-Projektideen gibt.
Drei verwandte Fragen, die alle irgendwie miteinander zusammengehören. Und wenn Sie anschließend dann das Schlusswort sprechen, dann ist alles sehr schön.
Ich danke Ihnen dafür. Erstens mal über Guatemala und das ist verbunden mit Ihrer Frage. Die einzige Art und Weise, jemanden zu überzeugen, ist konkrete Beispiele zu geben, die man besuchen kann. Die Realität überzeugt. Es gibt nichts Besseres, als zu sagen, das ist schon passiert. Zum Beispiel Du eres de Guatemala? Ah, bueno. In Guatemala haben wir diesen Windband schon in 3 Dörfer installiert, um die neu aufladbare Batterien aufzuladen mit dem Windbelt. Besteht schon. Die ersten 3 sind schon da. Das heißt, es sind 3 kleine Geschäfte, die heutzutage in einer Kommunität, in einer Gesellschaft die Möglichkeit haben, etwas mehr zu verdienen. Und die Leute, weil es gibt ja diese Batterien. Ich bin ja nicht gegen alle Batterien. Es gibt diese Batterien. Wir sollten die auch verwenden, die das gibt. Müssen die auch nicht alle eliminieren. Und deswegen haben wir gesagt, sollen wir mal starten mit einem System, das uns erlaubt, die neu aufladbare Batterien mit einem Windbelt aufzuladen. Und damit verdient einen 10 Centavos pro Batterie. Und das ist 1/10 von was normalerweise diese Batterien kosten. So müssen wir immer wieder lokale Projekte aufbauen, kleine Niveau und dann multiplizieren. Und genau wie Sie es fragten, wenn wir die Möglichkeit haben, mehrere Leute auszubilden, um auch so denken zu können, dann ist unsere Hauptaufgabe immer, was hat diese Lokalität zur Verfügung? Was ist da? Was wird heute nicht verwendet? Und wir gehen immer auf der Suche, was ist lokal zur Verfügung, was man nicht verwendet, das keinen Mehrwert schöpft. Und es ist ja komisch, dass es ab und zu mal jemanden von draußen braucht, der mal reinguckt und sagt, aber ich sehe doch so vieles hier. So genau wie das war mit El Hierro. El Hierro vor 10 Jahren war das eine bekloppte Idee, ein Wasserunternehmen gemeinsam zu machen mit einem Elektrizitätsunternehmen. Man hat ja gerade gelernt, Elektrizität ist für die Elektriker und Wasser ist für die Wasserleute. Und jetzt haben wir die beiden zusammengebracht. Und das gibt uns die Wettbewerbsfähigkeit. Aber was wir brauchen, ist, dass man lokal sehen muss, dass Wasser, dass das Wichtigste ist auf dieser Insel, nur mit Elektrizität geschöpft werden könnte. Und deswegen müssen wir es einsehen, dass wir lokal das kombinieren. Und dann können wir das machen. So, wir versuchen, lokale Bedürfnisse zu berücksichtigen, einerseits lokale Prioritäten zu anerkennen und dann gleichzeitig auch zu sehen, was können wir konkret verwenden, was schon da ist. Weil es muss nicht immer von draußen kommen. So oft, wie Sie sagten, die lokalen Lösungen sind lokal zur Verfügung. Aber muss man auch mal anerkennen, was für ein Kaskadesystem haben wir? Welche Energiequellen gibt es dann? Und wir versuchen immer etwas Kreatives, Neues, weil wir glauben, ich glaube sehr, dass erstens die Politiker brauchen konkrete Beispiele mit Finanzüberprüfung von JP Morgan, so wie wir das haben für verschiedene von unseren Projekten, weil das ist überzeugend für die Politiker. JP Morgan hat es gesagt? Ja, hier ist das Bericht von JP Morgan. Eine Zusammenfassung von 100 Seiten von JP Morgan. Na ja, das ist ja seriös. Dann gucken wir es nicht mehr an. Das ist alles in Ordnung. Nur den Stempel von JP Morgan ist ja so wichtig. Und das, ja, das hat Goldman Sachs gemacht. Naja, Goldman Sachs, das ist ja als Spitze, nicht? Das ist ja ganz komisch, wie die Leute reagieren, aber man braucht so ab und zu mal so diesen Stempel. Und Stempel von Vereinten Nationen hat keinen Sinn in Deutschland. Tut mir leid, aber ein Stempel von Vereinten Nationen, ja, in Bhutan ist ja schon sehr wichtig. Und deswegen versuchen wir, diese Anerkennung zu bekommen, wo es am einfachsten und am wichtigsten ist. Aber wir brauchen Beispiele, Beispiele, Beispiele. Mit Finanzanalyse. Mit Finanzanalyse. Mit Marktanalysen. Und dann können wir ja gehen nach einem oder anderen Finanzier und sagen, na, gucken Sie mal hier, das ist schon passiert. Ich kann Ihnen die Finanzanalyse geben von Zimbabwe. Wenn Sie sehen, wie viel Geld verdient wird in Zimbabwe mit diesem Gebäude, dann verstehen wir höchstwahrscheinlich, warum so eine Investierung auch in Berlin funktionieren könnte. Weil wenn so viel Geld, und das sind keine Zuschüsse für Herrn Mugabe,